Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Mein Thema heute hat ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Es geht um deine Wünsche und die Verheißung Gottes. Ich werde heute ein bisschen mehr auf deine Wünsche eingehen. Wenn ich die Verheißung Gottes nehmen würde, wären wir wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre beschäftigt. Ich weiß nicht, wie das für euch so ist. Das ist ja quasi kurz vor Weihnachten. Und wer von euch hat schon mal Wunschzettel geschrieben? Vielleicht nicht heute, sondern früher, so als Kind. Ja, ich merke schon. Okay. Und hast du erwartungsvoll gewartet und dann festgestellt, dass du nicht alles bekommen hast, was auf diesem Zettel stand? Guck, da sind die enttäuscht, die sich da. Ja? Da hast du festgestellt, ich habe einen Wunschzettel geschrieben und ich habe nicht alles bekommen. Nicht alles, aber etwas. Und was hat das mit dir gemacht, als du festgestellt hast, dass dieser Wunschzettel nicht voll und ganz erfüllt worden ist? Ich weiß, was wir gemacht haben. Wir haben das nächste Jahr wieder eingeschrieben. Oder? Oder hast du dann aufgehört? Nein, wir haben wieder einen Wunschzettel geschrieben. Obwohl wir letztes Jahr nicht alles bekommen haben. Und wie ist das in der Beziehung zwischen dir und Gott? Hast du alles bekommen, was du dir von Gott gewünscht hast? Was du dir von Gott erhofft hast? Meine, überleg doch mal, es ist Gott und der kann alles und wir sind seine Kinder. Also frage ich dich, hat Gott dir all deine Wünsche erfüllt? Alle? Die größten vielleicht, ja. Oder ist es dir sogar schon mal passiert, dass du enttäuscht warst von Gott? Dass er vielleicht nicht auf das gehört hast, was du erbeten hast? Oder hattest du tatsächlich schon mal das Gefühl, dass Gott dich vergessen hat? Und das ist dann immer so, wenn wir das merken, irgendwie Gott scheint meine Wünsche nicht so zu erfüllen, wie ich das will, dann sagen wir, siehst du, irgendwie ist es doch nicht anders wie bei den Menschen. Und da fangen wir unser Verhältnis zu Gott an, ein bisschen so zu sehen, wie wir es zwischen Menschen haben. Wir degradieren quasi Gott, Gottes Verhalten zu einem menschlichen Verhalten. Wir sagen uns, ja, okay, Gott erfüllt nicht alle seine Versprechen, Gott erfüllt nicht all meine Wünsche, also ist er auch nicht anders als meine Eltern, als meine Frau, als mein Mann, als wer auch immer. Er erfüllt mir auch nicht alles. Und wir legen uns selber damit Steine in den Weg. Mit diesem Gedanken, dass wir uns sagen, Gott ist eigentlich auch, das Verhältnis ist auch nicht anders als zwischen uns Menschen. Gott verspricht zwar alles in seinem Wort, aber irgendwie scheint es bei mir nicht anzukommen. Psalm 37, die Verse 3 bis 4. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz wünscht oder begehrt. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Was du dir wünschst, was immer du erbittest, er wird es dir geben. Wem von euch wurden schon alle Herzenswünsche von Gott erfüllt? Wer von euch fragt sich, warum nicht alle? Und wer von uns, und ich müsste jetzt nicht die Hand heben, aber ihr dürft es euch selber fragen, wer von uns zweifelt an der Autorität unseres Herrn in dieser Situation? Wenn wir da stehen und feststellen, irgendwie hat Gott meine Wünsche nicht erfüllt. Wir knüpfen doch Erwartungen an diese Verse. Wenn wir einen Bibelvers lesen, dann haben wir eine bestimmte Erwartung, in denen uns die Geschenke und die Segnung Gottes versprochen werden. Da habe ich doch Erwartung, da erwarte ich doch von Gott. Gott, wenn ich die Bibel lese, wenn ich ein Leben mit dir führe und ich lese diesen Vers, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Dann müssen diese Verse doch in der Gänze und Fülle wahr sein. Wer glaubt, dass Gottes Wort wahr ist? Also sind diese Verse doch auch wahr, dass er mir geben wird, was mein Herz wünscht. Also wo bitte, Gott? Und wann bitte erfüllst du mir meinen Herzenswunsch? Psalmen, okay, denkst du dir vielleicht, die stehen im Alten Testament. Und manchmal hat man so das Gefühl, jetzt mit Jesus ist das Alte Testament ja irgendwie alt. Also irgendwie vielleicht nicht mehr so richtig gültig. Ganz ehrlich, wenn das Alte Testament nicht mehr so gültig wäre, könnte ich mir vorstellen, dass Gott irgendwie so einen Ausschalter dran gebaut hätte. Klack, Altes Testament aus, Neues Testament an. Also irgendwie muss doch an dem Alten Testament noch irgendwas dran sein, was es uns sagen will. Ja, wir lesen ganz viel darüber, dass da viel über die Verheißung zu Jesus drin stehen. Na klar, brauchen wir das, damit wir das so ein bisschen verstehen, wie das mit Jesus so funktioniert hat und warum Gott das so gemacht hat. Aber es stehen ja auch noch ganz andere Sachen drin. Ich meine, die Psalme sind so voll mit Informationen, die uns helfen, die uns Gott näher bringen. Und die Sprüche sind für die Faulen übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Habt ihr die Sprüche mal gelesen? Wie viel da über die faulen Leute geschimpft wird? Also wenn du faul bist, liest die Sprüche, danach wirst du fleißig. Ja, also nur dafür die Leute, die glauben, das Alte Testament ist so ein bisschen ungültig. In der Bibel ist ja oft so, wenn man die gedruckten Bibeln liest oder auch die Online-Bibeln, es gibt so ganz klein gedruckte Mini-Buchstaben neben diesen Versen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn nicht, brauchst du eine Brille. Da stehen die Parallelstellen. Und es gibt zu diesem Psalm 37, 3 bis 4, gibt es eine Parallelstelle im Lukas, sprich im Neuen Testament, also für die, die den Bezug dazu brauchen. Im Lukas 11, Vers 9 heißt es, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Jesus sagt es hier in ähnlicher Weise. Wir werden kommen und finden und offene Türen finden. Aber was machen wir nun mit diesen Versen? Nehmen wir sie, so wie wir sie hier gelesen haben, diese zwei Verse, und halten sie Gott vor und sagen, er soll sich doch bitte an seine Versprechen halten und mir nun bitte geben, was ich mir doch so sehnlichst wünsche? Wir machen das. Und das ist ja auch nicht so verkehrt. Ich meine, wir klopfen, ja, wir bitten, und wir sagen, Gott, hier ist mein Wunsch und hier ist dein Versprechen dazu. Wie machen wir das in der Praxis? Nehmen wir die Verse genauso, diesen Vers, und sagen uns, er wird mir geben, was mein Herz begehrt. Also bitte Gott, hier ist mein Wunsch und du hast es zu erfüllen. Ich verrate euch mal einen kleinen Trick, wie man diese Verse ein bisschen besser verstehen kann. Und zwar lest auch mal die Verse drumherum. Oder das ganze Kapitel. Um vielleicht besser zu verstehen, was diese Stelle uns genau sagen soll. Ich meine, wenn du mal überlegst, die Bibel sagt uns tatsächlich auch, es gibt keinen Gott. Nachzulesen im Psalm 53, 2. Ja? Es gibt keinen Gott. Wenn man die Worte, die davor stehen, der Tor sagt in seinem Herzen, weglassen würde, dann würde die Bibel sagen, es gibt keinen Gott. Aber der Tor denkt in seinem Herzen, es gibt keinen. Der Weise nicht. Also lass uns doch die Bibel nehmen und Gottes Aussagen über unser Leben nicht nur auf eine einzelne Stelle beschränken. Und dann darüber enttäuscht sein, wenn sie nicht eintrifft. Ich meine, die Bibel, die hat ein paar Seiten. Und das ein oder andere Vers sagt uns mehr zu als der andere. Aber wenn Gott es gewollt hätte, dass für dich in deinem Leben nur ein einziger Vers gelten würde, hättest du die Bibel gekauft und diese Bibel auf diesen 1500 Seiten, wie auch immer, da stände immer nur ein Vers, der für dich. Ja? So. Bill Johnson hat in seinem Buch Und der Himmel bricht herein einmal gesagt, dass es nicht reicht, einmal die Stimme Gottes zu hören und dann zu tun und es dann zu tun, was er sagt, und nicht weiterhin zu hören. Und genauso ist es auch mit dem Wort Gottes. Es reicht nicht nur, eine Bibelstelle zu lesen und dann nicht darauf zu achten, was noch kommt. Die Bibel gibt es nur im Ganzen. Und das wird unseren Blick auf die oben genannten Stellen so ein bisschen verändern. Die Bibel gibt es nur im Ganzen. Stell dir Abraham vor, das ist auch ein Beispiel aus dem Buch, stell dir Abraham vor, wir kennen ihn alle, als den Vater des Glaubens. Und als er seinen ersten Sohn bekommen hat, hat Gott ihm gesagt, geh hin, nimm diesen Sohn, baue mir einen Altar und opfere ihn für mich. Es ist ein hartes Wort. Es ist ein hartes Wort. Und wenn man bedenkt, dass man das auch noch ausführen soll und tun muss, dann wird es noch härter. Aber Abraham war gehorsam. Er ging los, baute einen Altar, legte seinen Sohn darauf und hob das Messer. Was wäre also passiert, hätte er Gottes Befehl so ausgeführt? So wie Gott es wollte. Das ist doch Gottes Wille gewesen. Eindeutig. Ich bin mir sicher, es wäre nichts mehr so, wie es heute ist. Nichts. Aber Gott sprach noch einmal zu ihm. Und er dankte für das Vertrauen in ihm und ließ stattdessen einen Bock opfern. Und das hat nur funktioniert, weil Abraham weiterhin auf Gott hörte und ihm zuhörte. Wenn wir also den Psalm 37,4 nehmen, wo drin steht, dass Gott unsere Herzenswünsche erfüllt, dann sollten wir vielleicht weiterlesen. Dieses ganze Kapitel Psalm 37 lesen. Und das gebe ich euch als bisschen als Hausaufgabe mit. Lest den Psalm 37 komplett durch und du wirst feststellen, dass wir unseren Blick nicht nur auf unsere Umstände richten sollen. Dass wir uns voll und ganz im Vertrauen auf Gott leben sollen. Auch wenn wir den Gottlosen besser zu gehen scheint als mir und dass ihnen scheinbar mehr Dinge gelingen, als dir gelingen. Das steht so ungefähr in dem Psalm 37, aber lies es in Gänze, lies es durch. Ich verspreche dir, du wirst ein bisschen die Sicht ändern auf dein Leben. Und die ihm vertrauen und seinem Wort folgen, werden letztendlich die Sanftmütigen, die Gehorsamen, die Demütigen, die Gerechten sein, denen das Land gehört. Das ist das, was im Psalm 37 so ungefähr zusammengefasst drinsteht. Uns wird das Land gehören, selbst wenn uns die Umstände, in denen wir gerade leben, etwas anderes sagen. Selbst wenn dir deine Gefühle gerade eben etwas anderes sagen. Wenn du siehst, dass der Typ, der so viel Scheiße baut, Entschuldigung, so gut vorankommt und du scheinst immer noch auf der Stelle zu treten. Da sagt Psalm 37 uns, und den Gerechten und den Sanftmütigen und den Demütigen wird das Land gehören. Ich lese den Psalm 37, 3 bis 4 nochmal vor. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Lass uns diesen Vers genau anschauen. Dort kommen mehrere Dinge drin vor. Wir lesen immer nur, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das lesen wir. So, das ist so unser Fokus. Genau das will ich. Und wir lesen nicht, dass wir ihm vertrauen sollen, dass wir Gutes tun sollen, dass wir im Land wohnen sollen, also bei Gott bleiben sollen, dass wir treu sein sollen und dass wir unsere Lust am Herrn haben sollen. C.S. Lewis soll etwas gesagt haben, das lese ich euch einmal vor. An Gottes Dasein zu glauben heißt, ich stehe nicht mehr vor einem Argument, das meine Zustimmung verlangt, sondern vor einer Person, die mein Vertrauen fordert. Es reicht also nicht zu sagen, Gott, okay, ich stimme dir zu. Ja, Gott, stimmt, du hast recht, ich muss dir vertrauen, ich muss Gutes tun, ja, ich muss bei dir bleiben, ich muss treu sein. Da kann man Gott zustimmen. Ja, man kann die Bibel als eine Einreihung von Geboten nehmen und sagen, okay Gott, ich stimme zu, ich muss das alles tun, damit es mir besser geht und deswegen halte ich mich dran. Das ist ungefähr so, wie du dich im Straßenverkehr an die Ampeln hältst und so weiter. So, ja, ich mach's halt, weil ich's muss. Ja? Und wenn du es nicht machst, dann musst du halt die Strafe dafür bezahlen. So ungefähr ist das vielleicht in deinem Verhältnis zu dir und Gott auch. Ja, Gott, ich halte mich dran. Und wenn ich mich nicht an deine Gebote halte, ja, okay, dann muss ich halt mit Strafe rechnen. Okay. Aber C.S. Lewis sagt hier, dass ich vor einer Person stehe, die mein Vertrauen fordert. Vertrauen. Und das sagt dieser Vers auch aus. Vertraue auf den Herrn. Und jetzt stehen wir wieder vor einem Punkt und sagen, okay, jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Gnade Gottes doch an Bedingungen geknüpft ist. Also gibt ihr mir doch erst etwas, wenn ich gewisse Dinge tue. Und ganz ehrlich, das ist nicht richtig, so zu denken. Ich habe versucht, dann herauszufinden, was genau eigentlich Gnade ist. Worüber spricht die Bibel, wenn sie von Gnade spricht? Epheser 2, Vers 8. Das ist nur ein Beispielvers, davon gibt es mehrere. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gnade, Gabe ist es. Also im Alten sowie auch im Neuen Testament kann man nachlesen, dass die Errettung der Seele in ein ewiges Leben die Gnade ist, die Gott uns gewährt und verdient. Das ist Gnade, Errettung. Errettung der Seele. Das Wort Gnade, finde ich, habe ich zumindest in den allermeisten Fällen nur in diesem Zusammenhang zwischen Errettung, Errettung gefunden. Errettung der Seele und ewiges Leben, das ist Gnade. Warum also sollte ich dann diese ganzen Dinge tun, die Gott von mir verlangt, vertrauen, ihm treu sein? Alles andere, die ganzen anderen versprochenen Segnungen, die in der Bibel stehen, sind eine Reaktion auf Liebe. Ist meine Meinung. Es ist eine Reaktion auf Liebe. Warum also sollte ich diese Dinge tun? Warum soll ich vertrauen und Gott und Gutes tun? Warum soll ich das machen? Warum solltest du das tun? Nur weil es in der Bibel steht? Du solltest es aus Liebe tun. Aus Liebe zu Gott. Ich meine, warum gehe ich mit meiner Frau essen? Warum mache ich meiner Frau Komplimente? Warum sagst du deinem Mann, wie gut er aussieht? Warum machst du das? Damit du deine Ruhe hast? Oder aus Liebe? Ist okay. Immerhin ist Liebe dabei. Ihr versteht, oder? Ich meine, warum tue ich Dinge zu meinem Partner, zu meinen Kindern, die ihnen gut tun? Aus Liebe. Jesus sagt im Lukas vor den Versen, dass wir bitten und klopfen sollen, also vor den Versen Lukas 11, 9, sagt er in Lukas 11, Vers 8 etwas. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, also denjenigen, der klopft, so wird er im wenigsten um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Also es reicht manchmal nicht, nur zu klopfen und sagen, Gott, bitte, könntest du mir vielleicht geben? Sondern Jesus sagt hier, nicht nur, weil er sein Freund ist, würde er ihm geben, sondern dann wenigstens wegen seiner Unverschämtheit. Und ich habe versucht zu verstehen, wir sollen Gott gegenüber unverschämt sein. Was heißt das? Andere Worte für Unverschämtheit sind Dreistigkeit und Missachtung von Rücksichtnahme. Wir sollen keine Rücksicht auf Gott nehmen, damit er uns gibt, was wir verlangen. Wir stellen uns also vor Gott und sagen, Gott, gib mir, was ich mir wünsche. Gott, gib mir, was ich mir wünsche. Versuch das mal 12 Stunden durchzuhalten. Und du wirst feststellen, es gibt etwas, was du dringend brauchst. Eine Menge Geduld. Nicht Gott braucht Geduld. Du brauchst Geduld. Denn genau da, wo wir Menschen entnervt nachgeben, damit wir unsere Ruhe haben, das kann man sehr gut bei Kleinkindern und ihren Eltern beobachten. Manche von uns haben die Erfahrung schon gemacht. Ja. Irgendwann sagt man sich, okay, du gehst mir auf die Nerven. Damit du Ruhe gibst hier bitte. Ja, es ist so ungefähr, funktioniert das. Und ich weiß nicht, wie das bei Gott funktioniert, wie lange der das durchhält. Ich glaube, ziemlich lang. Ja, und weil Gott ist kein Mensch. Gott steht eher liebevoll und geduldig vor uns. Und er wird uns geben, was dein Herz wünscht. Irgendwann wird es passieren, dass er uns geben wird, was sein Herz wünscht. Und da ist noch etwas in diesem Vers, in Psalm 37, 4, was uns einen Hinweis gibt auf das, wie Gott unsere Wünsche erfüllt. Er wird uns geben, was dein Herz wünscht. Dein Herz wünscht. Ganz oft wünschen wir uns ja das, was wir gerade vor Augen sehen. Ja? Oh Gott, ich wünsche mir einfach irgendwie, dass der Montag ausfällt. Oder Gott, ich wünschte mir einfach, dass mein Kind heute einfach mal nur lieb ist. Oder so. Gott, ich wünschte mir, dass mein Mann einfach mal sagt, dass er mich liebt. Sowas. Das, was, wo wir gerade stehen, in diesem Umstand, in dieser Situation, das ist immer das, was in diesem Moment scheinbar unser Herzenswunsch ist. Und wenn wir uns so ein bisschen mit dem Herzen beschäftigen, dann werden wir feststellen, was wünscht sich dein Herz? Und da es erwähnt wird, kann es sich ja eben nicht direkt um diese Dinge handeln, die wir gerade vor Augen haben. Es muss also etwas sein, das in uns gewachsen ist. In der Bibel wird immer wieder vom Herzen gesprochen, an ganz vielen Stellen. Und dann geht es immer darum, wenn etwas tief verwurzelt, wenn etwas gewachsen und mit Geduld entstanden ist. Das, was in deinem, die Bibel sagt doch, das, was im Herzen ist, kommt aus unserem Mund heraus. Also das, was tief in uns drinsteckt, was verwurzelt ist, was gewachsen ist, das wird aus uns herauskommen. Und das ist es, das, was Gott uns erfüllen will. Nicht der gerade in diesem Moment entstandene Wunsch und das Verlangen, was wir haben, sondern etwas, das in unserem Herzen gewachsen ist. Und dazu müssen wir uns kurz Gedanken machen, wie Gott uns eigentlich segnet und uns gibt. Und das fängt übrigens auch im Alten Testament an. 1. Mose 12, Vers 2. Und da sagt er auch zu Abraham: Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Da sind wir wieder bei Abraham. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott segnet uns nicht, damit wir unsere Wünsche erfüllt werden, das auch. Aber Gott denkt ja ein bisschen weiter als wir. Gott denkt ja weiter als dieses, ich wünsche mir jetzt das und das. Sondern Gott sagt sich, ich gebe dir deinen Herzenswunsch. Aber Daraus soll etwas entstehen. So wie Herr Abraham gesagt hat, er wird seinen Herzenswunsch, Kinder zu bekommen, erfüllen. Er wird ihn segnen und seinen Namen groß machen. Und Abraham soll ein Segen sein. Das können wir für uns auch nehmen. Und in ganz vielen Stellen der Bibel, auch im Neuen Testament, sehen wir dann, was passiert, wenn wir Dinge tun und Dinge bekommen und Dinge erleben. Was damit passiert? Sie werden euren Vater im Himmel preisen. Dass sein Name verherrlicht werde. Dass sie die Liebe Gottes unter euch sehen. Dass sie euch preisen werden um seines Namens willen. Das sind diese Dinge, die immer dahinter stehen, wenn Jesus oder Gott sagt in der Bibel, das und das wird geschehen und dann werden sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie werden euch preisen um seines Namens willen. Das werden wir an ganz vielen Stellen entdecken, wenn wir die Bibel lesen. Dass das, was Gott uns verspricht und das, was Gott uns gibt, mehr ist als nur ein Erfüllen unserer Wünsche. Sondern dass es darüber hinausgeht, dass diese Erfüllung, dass es zur Verherrlichung und zum Segen der Menschen kommen soll, die um uns herum sind. Als Jesus Menschen geheilt hat, da hat er sie selbstverständlich gefragt, was willst du, was ich dir tue? Er hat ihren Wunsch erfüllt. Aber was ist passiert? Die Leute drumherum staunten über das, was er tun konnte und fragten nach Gott. Gut, einige wollten ihn auch umbringen, okay. Das ist immer so, das wird es immer geben, das wird dir auch passieren. Nicht unbedingt, dass sie dich umbringen wollen, aber zumindest, dass sie neidisch auf dich sind. Ja, wenn sie überlegen, ach, guck dir den Typ an, was der für eine tolle Frau hat. Alter. Oder guck dir mal das an, was der für Kinder hat. Toll. Ja, die sehen nur das, was gerade im Moment stattfindet. Ja. Das freche Kind sehen die nicht. Die sehen immer, ach, guck mal, wie lieb. Okay. Ja, aber wie ihr seht, worauf ich hinaus will, dass das, was Gott uns schenken möchte, dass das, was Gott uns geben will, dass es mehr ist. Es ist immer mehr als nur ein Erfüllen unserer Wünsche. Es ist ein Zeigen seiner Herrlichkeit. Und wir müssen das verstehen, dass es in unseren Herzenswünschen nicht darum geht, dass ich alles bekomme, damit ich mich nicht mehr um mich kümmern muss. Es geht darum, dass durch mein Leben die Menschen in meiner Welt, in dieser Welt, die Herrlichkeit Gottes sehen. Es geht um mehr als nur um mich. Und ja, er liebt dich und er liebt mich und er erfüllt unsere Wünsche und er will uns segnen, aber weil er mehr will. Gott will immer mehr. Das hat mich so ein bisschen an das erinnert, was Johannes letzten Samstag erzählt hat, als er, ich glaube in Israel war das, wo er die Gemeinde gründen wollte und mit dem Pastor gesprochen hat, der diese Gemeinde dort, mit dem er das Projekt anfangen wollte und wo er zu ihm sagte, zeig mir deine Frau. Und wo er dann sagte, nee, mache ich nicht. Kümmere dich um deine Frau und in einem Jahr sehen wir uns wieder. Und es hat funktioniert, dass er gesehen hat, dass das, was der Pastor sich gewünscht hat, dass Gott es erfüllt und dass es Auswirkungen hat auf seine Frau und dass es Auswirkungen hat auf den Rest der Welt. Es reicht nicht nur zu sagen, ich wünsche mir etwas. Es bedeutet auch etwas, dass ich etwas tun muss. Ich muss Dinge tun, damit die Menschen sehen, dass Gott wirkt. Und weißt du, was wir immer wieder feststellen werden, dass es tatsächlich passieren kann, dass meine Wünsche mit Gottes Verheißungen übereinstimmen. Wir können also die Stellen in der Bibel nehmen, die Verheißung, die wir dort finden und für uns in Anspruch nehmen. Und vielleicht sogar feststellen, dass der ein oder andere, dass die ein oder andere Verheißung tatsächlich mit meinen Wünschen, mit dem, was ich brauche, übereinstimmt. Da gibt es verschiedene Beispiele. Ich nehme nur drei, weil ich habe nachgelesen, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber allein im Neuen Testament soll es 750 Verheißungen geben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zumindest, wenn man sich die alle durchlesen würde, dann wäre man reichlich beschäftigt. Ja? Zum Beispiel, Gott kann das Unmögliche tun. Und die Bibel sagt dazu im Lukas 8, 27, er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Oder er hat Befreiung von Angst versprochen. Da sagt die Bibel im Psalm 34, 5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Und Gott, drittes Beispiel, Gott hat ein Ende des Todes, der Sorgen und der Schmerzen zugesagt. Die Bibel sagt dazu in Offenbarung 21, 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gottes Verheißungen sind da. Die stehen in der Bibel. Und ich wünsche mir, dass natürlich seine Verheißungen auch mit unseren Wünschen übereinstimmen. Aber da ist etwas ganz, ganz wichtig. Sie verlangen etwas von uns ab. Meine Wünsche sowie auch Gottes Verheißung. Wir brauchen Glauben, Vertrauen und Geduld. Ohne Gott zu vertrauen geht es nicht. Wenn ich doch sage, sein Wort ist wahr, dann muss ich ihm doch vertrauen. Dann muss ich ihm doch glauben. Und ich werde feststellen, dass ich Geduld brauche. Dass nicht alles, was ich wünsche, sofort eintritt. Dass nicht alles, was ich scheinbar brauche, sofort da ist, sondern dass Gott möchte, dass ich ihn bedränge. Dass ich unverschämt vor ihm stehe und sage, Gott, ich will. Gott, ich brauche. Und ich habe eine Aufgabe für euch mitgebracht. Und dafür braucht ihr diese Karten hier. Und ich gebe einfach jetzt mal die Karten rum. Ihr könnt sie einfach nach hinten durchreichen. Einfach nach hinten und zur Seite durchreichen, dass jeder eine abbekommt. Ich hoffe, sie reichen. Ich habe im Glauben wieder 100 genommen, ne? Also von daher. Und ich möchte euch bitten, dass ihr auf dieser Karte, die noch leer ist, ja, ihr werdet euch fragen, warum ist die leer? Einen ganz einfachen Grund, weil es eure Aufgabe ist, euren Herzenswunsch auf diese Karte zu schreiben. Je nachdem, wenn du mehrere hast, du darfst auch gerne mehrere aufschreiben. Das bedeutet nur mehr Arbeit für dich. Schreib deinen Herzenswunsch auf. Und dann versuch, über diesen Wunsch in der Bibel eine Verheißung oder ein Wort Gottes zu finden. Und schreib dir das dazu. Und wenn du nichts findest zu deinem Herzenswunsch oder vielleicht die Bibelstelle dazu, die du gefunden hast, nicht verstehst oder nicht weißt, ob sie tatsächlich im Zusammenhang zu deinem Herzenswunsch steht, dann biete ich dir an, dass wir gemeinsam darüber sprechen können. Dass du mich anrufen kannst, dass du mir eine WhatsApp oder eine E-Mail schreiben kannst und mich fragen kannst. Stimmt das? Oder vielleicht findest du auch keine Bibelstelle zu deinem Herzenswunsch und fragst dich, kann das sein? Dann kann auch ich dir helfen, vielleicht eine zu finden. Ich kann dir meine Hilfe anbieten, dass du mit deinem Wunsch näher bei Gott bist. Und dass du siehst, wie Gott zu deinem Wunsch steht. Ich meine, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam einen Weg finden werden, dass Gott deinen Herzenswunsch erfüllt, weil er aus deinem Herzen kommt, weil er gewachsen ist. weil es etwas bedeutet, wenn du etwas hast, was du dir wünschst und sich nicht erfüllt. Lass uns das gemeinsam im Glauben angehen, im Vertrauen und mit der Geduld, die wir brauchen, dass wir sehen und nachlesen können, wie Gott deinen Wunsch erfüllen kann. Ich weiß nicht, ob einer von euch Dietrich Bonhoeffer kennt, zumindest vom Namen her. Der war ja auch ein Gefangener zur NS-Zeit damals. Und er hatte auch ein Zitat. Und er sagt, Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass unser Wunsch auch Gottes Verheißung entspricht, damit er sich erfüllen kann. Und das wünsche ich mir, dass wir alle heute und in der nächsten Woche oder wie, wann auch immer du dazu die Bibelstelle zu deinem Wunsch findest oder wir sie gemeinsam finden, dass sich dort etwas in deinem Leben verändert. Dass sich dein Leben durch diese Stellen, die du in der Bibel findest, verändert. Dass sich dein Glauben zu Gott verändert. Dass sich dein Vertrauen zu Gott verändert. Und dass durch die Erfüllung deines Wunsches die Herrlichkeit Gottes von den Menschen um dich herum gesehen wird. Das wünsche ich mir. Amen. Und wenn du natürlich jetzt noch Gebet wünschst, Segnung wünschst, während wir unseren Gott noch preisen, dann darfst du selbstverständlich nach vorne kommen. Wir zusammen beten und uns vor Gott stellen.